Die Erwartung, dass Führungskräfte sofortige Antworten liefern müssen, fördert kurzfristiges Denken und verhindert tiefgreifende und reflektierte Entscheidungen.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen, Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Ja, wir wollen heute mal einen nächsten Mythos angehen, der sich um Führungskräfte rangelt. Es ist jetzt die zweite Episode, die zweite Folge in dem Thema Mythos für Führungskräfte. Und das ist der Mythos, dass wir als Führungskräfte oder von Führungskräften erwarten, dass sie sofort eine Antwort wissen müssen, wenn ich eine Frage habe. Selbst wenn sie zwischen Tür und Angel getroffen oder gefragt wird oder ich erwarte direkt auch eine Entscheidung. Was sagst du?
Ja, das ist das alltägliche Problem, die Erwartungshaltung an die Führungskräfte, dass sie alles wissen, alles können müssen. Dieser Mythos hält sich in den Reihen der Mitarbeiter seit Jahrzehnten. Ich weiß nicht warum. Es gibt so viele Beispiele, auch aus großen Industriebetrieben, dass das überhaupt nicht der Fall sein muss. Bei einer Führungskraft kommt es auch andere Dinge drauf an, die wir teilweise schon angesprochen haben, teilweise noch ansprechen werden. Natürlich braucht eine Führungskraft eine gewisse Expertise in dem Bereich, wo sie Führungskraft ist. Aber wenn wir bei uns im Pflegebereich mal angucken, wir haben viele Sonderqualifikationen. Wir haben Pain Nurse, wir haben Palliative Care, wir haben Hygiene, wir haben QM und. Und wenn eine Führungskraft das alles auch wissen muss selber, sorry, das ist nicht machbar. Eine Führungskraft muss zwar grundsätzlich etwas wissen aus ihrem Arbeitsfeld, aber für die Spezialthemen hat sie Mitarbeiter mit speziellen Qualifikationen. Und da muss sie sich darauf verlassen, dass denen ihre Expertise ausreicht. Wenn ich jetzt als Führungskraft ein Hygieneproblem habe und habe nur meine allgemeinen Kenntnisse über Hygiene im Rahmen meiner Ausbildung, dann gehe ich doch natürlich zur Fachkraft hin, die das zusätzlich in einem Kurs gelernt hat und frage die um ihre Expertise, um ihren Rat. Oder ich sage meinem Mitarbeiter, der eine Frage stellt, geh doch mal bitte zur Schwester Brigitte, das ist unsere Hygienefachkraft, die kann dir eine Antwort geben. Und das muss in die Köpfe der Pflegenden rein. Eine Führungskraft kann und muss nicht alles wissen und können, weil wir so viele Spezialaufgaben, spezielle Fortbildungen haben, die von uns verlangt werden, von den Einrichtungen, dass man dort auch da Spezialisten hat, die die Führungskraft ja entlasten mit ihren Spezialkenntnissen und Fähigkeiten.
Ja, aber auch die Führungskraft muss das wissen und nicht die Erwartung an sich haben, ne? Das hat doch, man ja auch genauso sehen.
Ich habe jetzt aus der Sicht der Mitarbeiter gesagt, dass die bitte mal überlegen müssen, gehe ich gleich zur PDL bei einer Hygienefrage oder gehe ich zum Kollegin, die Hygienefachkraft ist, die Verantwortliche, auch die Führungskraft zu entlasten.
Richtig. Und häufig ist es ja auch so, wenn ich jetzt aus der Perspektive der Führungskraft, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und da auch eine sofortige Information oder eine Entscheidung erwartet, dann ist es ja quasi auch eine Entscheidung, die ich als Führungskraft treffe, zwischen einer kurzfristigen Reaktion, die vielleicht sogar zu Lasten einer langfristigen Strategie geht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass die, bleiben wir mal bei dem Hygienebeispiel, dass die Hygienefachkraft gerade ein Konzept erarbeitet, wo genau Themen abgebildet werden, die in diese Frage sozusagen inbegriffen sind, ich aber die Kenntnis noch nicht habe, was in dem Konzept wirklich drin ist, und ich treffe aber eine Entscheidung, dann habe ich ja quasi zwar sofort den Mitarbeiter, der die Frage hatte, ja, zufriedengestellt, aber es kann ja sein, dass das komplett gegen das Konzept geht. Und dann würde ich quasi einen Konflikt mit der Hygienefachkraft sozusagen eingehen. Und das ist immer so ein bisschen dieses Dilemma, wenn ich selber für mich sage, ich will immer sofort eine Antwort geben oder wenn das von mir erwartet wird, weil letztendlich kann dieses Vorgehen massiv die Qualität meiner Entscheidung
beeinflussen.
Reduzieren.
Und ich habe etwas in meinem Leben gelernt, da ich ja auch nicht alles weiß. Und wenn ich keinen Mitarbeiter habe, der sofort das wissen könnte, weil es ein ganz neues Problem oder Problemstellung ist, dass ich einfach sage, Leute, da kann ich auch momentan nicht zu sagen, wir setzen uns heute Mittag mal hin, nach der Übergabe meine Viertelstunde und gucken, wie wir gemeinsam das lösen können. Und jetzt kommt wieder der positive Aspekt aus dieser erstmal nicht gegebenen konkreten Antwort. Die Mitarbeiter fühlen sich eingebunden und ich bin ehrlich, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, sage ich, sorry Leute, ich weiß es nicht. Das müssen wir gemeinsam mal eruieren. Vielleicht weiß einer von den Kollegen, Kolleginnen eine Antwort. Oder wir suchen gemeinsam nach einer Lösung. Weil das fördert die Akzeptanz meiner Person. Ich bin nicht der Gott, sondern ich bin ein Mensch, der hat eine Aufgabe, aber der nicht alles weiß. Das macht mich menschlich. Das Mitarbeiterwissen, die Weiterentwicklung wird gefördert. Die Motivation natürlich, ich darf auch was zu beitragen zu einer Lösung. Und damit geht die Leistung nach oben. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der Mitarbeiter darf auch mal erfahren, dass ich nicht alles weiß.
Ja, absolut. Und letztendlich ist es ja sogar so, dass die Selbstwirksamkeit dadurch gesteigert wird bei jedem Einzelnen. Und wenn ich dann hergehe und ich nehme mal das Beispiel auf, ich sage, okay, komm, lass uns dann irgendwie später zusammensetzen, dann habe ich ja als Führungskraft die Möglichkeit, ich kann mich hinsetzen und kann meine Gedanken strukturieren. Weil letztendlich kann ich dann nämlich hingehen und kann sagen, okay, welche Bereiche beeinflusst das denn noch zusätzlich? Gibt es irgendetwas, was ich mir noch an Informationen fehlt oder was ich entsprechend noch vorher entscheiden muss, bevor ich überhaupt diese Frage beantworten kann, etc. Das heißt, es führt ja auch zu einer höheren Zufriedenheit, dass ich sicher sein kann, also sicher kann man sich nie sein, aber dass ich mir sicherer sein kann, wirklich auch eine gute und reflektierte Entscheidung zu treffen an der Stelle.
Richtig.
Und ich finde, da kommt noch ein wichtiger Aspekt mit rein, das will ich noch kurz, bevor du deinen Punkt sagst. Es macht die gesamte Kommunikation offener und transparenter. A, weil ich eben auch sage, okay, ich kann es jetzt einfach nicht entscheiden. Und B, ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann eben mit einbezogen in die Entscheidungsfindung, was ja eben auch transparent ist, weil sie dann vielleicht auch versteht, warum man vielleicht auch eine Entscheidung trifft, die eben nicht gewünscht ist, sozusagen.
Vollkommen richtig. Und da kann ich als kleinen Tipp empfehlen, den Peter Bregmann, heißt der, die Website werden wir in den Shownotes verlinken, leider das meiste auf Englisch, aber es gibt wohl auch bei YouTube Videos mit deutscher Übersetzung. Das ist ein Harvard-Absolvent, der sich explizit mit diesem Thema widmet, Coaching und Weiterbildung für Führungskräfte. Und der sagt, jede Führungskraft hat auch eine Expertise, egal welche. Es kann auch eine menschliche Führungsqualität sein als Expertise, die dem Team helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Aber sie muss auch gucken, wer in meinem Team kann dem Team weiterhelfen und damit auch mir als Führungskraft und damit die Mitarbeiterentwicklung, die Akzeptanz der einzelnen Mitarbeiter in ihrer Expertise bei allen im Team erhöhen und auch da die Produktivität hat er es genannt, Leistungsfähigkeit eines gesamten Teams sich verbessert.
Absolut.
Er hat da sehr viel zu veröffentlicht, Bücher, Videos, er hat einen eigenen Podcast.
Und was würdest du sagen, wenn jetzt ein Mitarbeiter auf dich zukommt, ja, und es wird auch eine Dringlichkeit in der Entscheidung oder auf die Antwort gesetzt, ne? Was würde deiner Meinung nach da helfen? Wie sollte ich als Führungskraft reagieren, wenn ich darauf feststelle, dass da eine Dringlichkeit in der Antwort ist? Da kann ich das vielleicht nicht auf ein Teammeeting oder so verschieben?
Also in einer Dringlichkeit, wenn ich selber mir nicht sicher bin, würde ich dem Mitarbeiter darauf hinweisen, sagen, pass auf, da müsste ich normalerweise erstmal recherchieren. Aber wenn das so dringlich ist, das wäre meine Idee. Und jetzt würde ich dem Mitarbeiter sagen, Chef, Chefin, dann machen wir das so. Er weiß aber, dass meine Entscheidung ja praktisch nicht komplett abgesichert ist. Und wenn dann meine Entscheidung nicht korrekt war habe ich kein negatives Feedback dann, sondern er weiß, ich habe darauf hingewiesen, ich bin mir nicht sicher, das wäre meine Idee.
Mhm.
Und für die Zukunft schaue ich nach und du kriegst umgehend eine Antwort, wie das in Zukunft bei diesem Problem dann geschehen soll.
Oder wenn wir das Hygienethema nochmal aufgreifen, könnte ich ja auch sagen, also ich kann dir da keine Antwort drauf geben, ich weiß, sie ist dringend. Dafür haben wir einen Experten im Haus, geh bitte zur Hygienefachkraft und stell die Frage bitte dort, weil dort ist die Expertise. Genau. Ne? Also ich delegiere genau. sozusagen auch die Verantwortung. Ich delegiere sozusagen auch die Verantwortung rüber.
Ja, natürlich. Das ist ja meine Aufgabe als Führungskraft, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Wenn ich die nicht kann, sage ich, sorry, da geh bitte zur Hygienefachkraft, die hat da mehr Kompetenzen wie ich. Das ist doch keine Schwäche zu sagen, in der Hygiene habe ich nur das gleiche Wissen wie du, lieber Mitarbeiter. Dafür haben wir ja die Schwester Barbara oder den Pfleger Olaf.
Ja, ich finde auch noch ein wichtiger Punkt ist, nur weil Mitarbeiter Dringlichkeit signalisiert, heißt es ja nicht, dass es dringlich ist. Also da könnte man gegebenenfalls auch nochmal auf die Priorisierung schauen, ja, und das hinterfragen, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Aspekte einer Führungskraft, sind auch Fragen als Führungsinstrument zu etablieren. Also, dass man wirklich aktiv nochmal Fragen stellt, vielleicht sozusagen sogar noch zusätzliche Informationen rauszuholen, um vielleicht doch selber eine Entscheidung oder eine Antwort auf die Frage zu finden oder aber einfach eine offene Kommunikation noch zu fördern. Also das hilft ungemein.
Ja, natürlich. Wenn ich nicht alle Informationen habe, muss ich hinterfragen. Und dann kann ich immer noch entscheiden, jetzt kann ich oder sorry, da musst du bitte zur Schwester Barbara oder Pfleger Paul oder sonst wem, der diese Kompetenzen speziell hat.
Ja. Und was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt häufiger, und das sind wir ja alle, damit quasi konfrontiert bin oder ich muss unterschiedlich tiefgehende Entscheidungen einfach treffen? Welche Strategien würdest du denn empfehlen, sollte man anwenden, bevor man eine Entscheidung trifft?
Erstmal das eigene Wissen überprüfen, die Fakten. Habe ich alle Informationen, eine korrekte Entscheidung treffen zu können? Das sind erstmal die Grundvoraussetzungen. Dann würde ich gucken, mit der Dringlichkeit, ist das wirklich so eine Dringlichkeit? Akut, jetzt, sofort? Hat es noch eine Stunde oder einen Tag Zeit, dass ich nochmal mich rückversichern kann? Das sind so Aspekte, die ich auf alle Fälle einfließen lassen muss. Das Problem ist, viele entscheiden aus dem Bauch. Da ist eine Frage, mir brennt die Antwort und jetzt haue ich die raus. Und wenn die denn falsch ist, dann habe ich an Ansehen verloren. Das heißt, ich muss erstmal selber kurz im Kopf reflektieren. Kann ich darüber eine kompetente Antwort geben, eine Entscheidung treffen oder nicht?
Hm.
Das heißt, ich muss einmal mal kurz Pflaster auf den Mund überlegen und dann entscheiden. Welche Fakten brauche ich noch? Kann ich das entscheiden? Ist es so dringlich? Und dann dementsprechend reagieren. Wir neigen oft dazu, bei Fragen gleich sofort zu antworten, anstatt erstmal hier oben einzuschalten. Das ist in uns Menschen drin, wenn es Themen sind, die uns selber auch emotional vielleicht bewegen, kommt immer sofort die Reaktion aus dem Bauch. Früher hat man gesagt, Bauchentscheidungen sind zu 90% richtig. Aber es ist eben nicht immer zu 100% richtig. Und dann kann man überlegen, ist mein Bauch übers Gehirn abgesichert?
Genau, das, was du sagst, da gibt es ja eine valide Basis. Das ist die Prospect-Theorie von Kahneman und Tversky, die das sich Anfang der 2000er ja angeschaut haben. Und die haben das ja festgestellt und haben es quasi in der Studie, haben ja sogar den Wirtschaftsnobelpreis genau für diese Theorie bekommen, wo unterschieden wurde. Der hat ein Buch dazu gemacht, der Daniel Kahneman. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Ich selber habe es hier auch in meinem Bücherregal hier hinter mir. Man sieht es jetzt nicht. Es ist in dem nächsten Regal, was daneben steht. Und das ist eine absolute Leseempfehlung. Das nennt sich schnelles und langsames Denken, weil die Prospect-Theorie, ich hatte die in meinem Studium auch mal sehr tief ausgearbeitet. Da geht es im Kern eben auch darum, dass wir immer in einem, also unsere Reptilien gehören sozusagen, ja, das ist das, es ist eben der Bereich, wo wir das kurze Denken, das schnelle Denken haben, sind wir in einem System 1, wo wir reaktiv direkt antworten und machen. Das ist auch wichtig, weil unser Körper ja nur ein gewisses Energielevel hat, die er über den Tag verteilt sozusagen rauslassen kann. Und wenn wir immer in einem Modus wären, wo wir im System 2 wären, wo wir langsames Denken haben, ja, wo wir alles hinterfragen, reaktiv sind, wo wir uns das alles sozusagen nochmal durchdenken und planen, dann würde der Tag, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich stehe an der Ampel, die Ampel schaltet auf grün, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Ja, ich muss erstmal noch abschätzen, wie lange bleibt die jetzt grün? Könnte jetzt hinter mir noch jemand kommen, den ich vielleicht kenne, mit dem ich einen Schwatz halten und so weiter, ja, dann würde ich wahrscheinlich nie ankommen. So, ja, das würde mich unter Druck setzen. Von daher, das macht alles Sinn, ja, und man muss halt selbst entscheiden, an welchen Stellen will man wechseln. Und deshalb ist dieses System, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, so viel wert, weil man selbst wahrnehmen muss, müsste ich jetzt mal in das System 2 wechseln und müsste darüber länger nachdenken. Und das ist ja das, was wir gerade auch angesprochen haben. Wenn ich merke, okay, mir fehlen Informationen, ich kann und will hier auch nicht so schnell reagieren, dann ist das ein Impuls dazu, mal in das System 2 zu schalten. Also hier dringende Leseempfehlung, absolut an der Stelle.
Privat anwendbar, ganz super. Weil ich kenne das in Beziehungen, da wird mal was gesagt von dem einen und der andere gleich spontan aus der 1 raus, die Reaktion, und schon haben wir da eine Ehekrise. Dann lieber wechsel mal in die 2,
ja.
Luft schnappen, und dann sieht das Ganze schon oft anders aus. Also das ist etwas, was ich auch sehr, sehr toll fand, als ich das gelesen habe, Christian.
Genau. Und nochmal kurz zu den Strategien. Also ich finde, dass man natürlich sich auch Zeit nehmen sollte, gerade vielleicht wichtige Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es ist überhaupt kein Thema, auch mal über die Nacht das einfach ruhen zu lassen. Und wenn ich am nächsten Tag noch der gleichen Meinung und die gleiche Entscheidung treffen möchte, dann habe ich da einfach nochmal in mich reingeschaut, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe noch ein paar andere Ideen, die wirklich für mich gut funktionieren, die will ich gerne noch mitteilen. Und zwar habe ich in mehreren Ausbildungen mal eine Methode kennengelernt, die fand ich an der Stelle sehr, sehr einprägend. Und zwar ist der Coach auf uns zugekommen und hat gesagt, wenn ihr wirklich Entscheidungen treffen müsst, wollt, aber nicht direkt einschätzen könnt, wie groß ist die Entscheidung. Geht hin, ja, und überlegt mal, wie sieht die Wirklichkeit in 10 Minuten aus, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Ne? Also, treffe jetzt die Entscheidung, wie sieht sie in 10 Minuten aus? Also, welche Auswirkungen hat das? Dann gehe ich auf 10 Monate. Welche Auswirkungen hat meine Entscheidung in 10 Monaten? Und dann gehe ich nochmal auf 10 Jahre. Und dann weiß ich ungefähr ganz gut, ist das eine große oder ist das eine kleine Entscheidung. Und dann kann ich sagen, okay, wie will ich jetzt damit umgehen? In einer anderen Weiterbildung hatten wir eine Scheibchenmethode kennengelernt. Die war auch ganz cool. Ich zerlege diese große Entscheidung einfach in ganz, ganz, ganz viele kleine Scheibchen, was vielleicht kleine Entscheidungen sind. Ich muss vielleicht gar nicht die ganz große Entscheidung oder liefern, sondern ich kann vielleicht auch schon mit ganz kleinen Schritten
rein.
Genau. Ja, oder zumindest auch der Mitarbeiterin erstmal eine Orientierung geben. Zu sagen, okay, wir machen jetzt das so, aber ich muss nochmal mit der Hygienekraft sprechen. Kann sein, dass wir das morgen nochmal anders machen, ja. Aber für den einen Fall, den du mir gerade beschrieben hast, mach es bitte so, aber es ist keine Arbeitsanweisung für die nächsten 12 Jahre. So. Ja. So, das könnte das sein. Ich entscheide das in Scheibchen, dann ist es so, dass ich das für diesen Einzelfall entschieden habe, aber eben nicht für die gesamte Organisation tatsächlich. Ja. Wow. Pro- und Kontralisten, ne, finde ich immer relativ hilfreich, auch im Privaten, ne? Reiseplan mit der Frau oder Freundin, ja, oder Mann oder Freund. Und ganz, ganz, ganz wichtig, deswegen heißt unser Podcast auch so, ja, nimm einen Perspektivwechsel ein. Das ist, finde ich, eine der wichtigsten Strategien überhaupt in solchen Entscheidungen, dass man, wenn man eine Entscheidung hat für sich, dass man nochmal in die anderen Perspektiven wechselt. Ja, die diese Entscheidung, wo diese Entscheidung Auswirkung haben. Ja, dass man da einfach mal reingeht und mal reinfühlt und mal guckt, okay, was hat das? Weil es kann sein, dass ich merke, hier habe ich ein Störgefühl, hier muss ich nochmal hingucken, dass die Entwicklung oder die Auswirkungen, die stelle ich mir so nicht vor. Und das ist einer der Sachen, die ich tatsächlich gelernt habe die letzten Jahre, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtige Strategien, die ich gelernt habe in den letzten Jahren, die dabei helfen können, quasi, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dass man sie, man weiß es natürlich nicht, im Kern, ja, das ist ja Kaffeesatzleserei, wenn ich da in 10 Jahren gucke. Da kommen noch 20, 30 Regularien dazwischen, die, ne, aber es geht ja für den Moment darum, ist es eine gute Entscheidung für mich, kann ich dahinter stehen und so weiter, ja. Und letztendlich, wenn ich merke, in einer Zeit, die Entscheidung war nicht gut, dann muss ich halt gegensteuern.
Richtig. Und der Perspektivwechsel, Christian, den finde ich so wichtig. Ich treffe eine Entscheidung in der Hygienefrage. Was bedeutet das jetzt für den Mitarbeiter, der aufräumt? Muss ich ihn entlasten, weil er jetzt 3 Stunden länger aufräumt mit irgendeiner Desinfektion eines Raumes hat, zum Beispiel? Das muss ich bedenken, weil sonst geht der Mitarbeiter mit meiner Entscheidung und sagt, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Der Holger, der spinnt. 3 Stunden mehr Arbeit, meine Arbeitszeit endet um 13.30 Uhr oder 14 Uhr. Das heißt, ich muss wissen, wenn er das jetzt so macht, aufgrund meiner Anordnung, muss ich gleichzeitig mich darum kümmern, wer entlastet ihn von seiner restlichen Arbeit für die Zeit. Ja, das sind so die logischen Konsequenzen und die kann ich nur rauskriegen, wenn ich mir Gedanken mache, sprich den sogenannten Perspektivwechsel.
Wichtiges Unterthema bei dem Thema Entscheidungsfindung oder muss ich sofort immer eine Antwort geben, finde ich, wir haben es vorhin schon mal kurz gehabt, aber das Thema Transparenz. Was sagst du dazu? Wie wichtig ist das?
Ich bin ein Freund davon, transparent zu arbeiten. Kann ich euch auch ein ganz tolles Beispiel erzählen? Vor Jahren als Dozent erlebt, habe ich eine Dame, Anfang 30 war sie, glaube ich, PDL ausgebildet. 2 Jahre später kriegte ich einen Arbeitsauftrag von einem Haus und dann habe ich dort im Eingangsbereich, wo früher die Anmeldung war, die Leitung aller 5 Einrichtungen dieser Kette, Frau sowieso, in einem Glaskasten. Und das war diese Teilnehmerin. Und dann hat sie mich begrüßt und ich sage, Mensch, du hast das Büro hier mitten im Eingangsbereich, kann dich jeder sehen, sagt sie ja. Meine Arbeit muss transparent sein und die Mitarbeiter dürfen auch mal sehen, wenn ich jetzt meine Zeitung lese. Aber sie sehen, ich bin da, ich bin ansprechbar, wenn nicht, habe ich ein Schild, bitte nicht stören, denn wissen die, es kann keiner reinkommen. Und die leitete 5 Pflegeeinrichtungen, stationär und 1 Ambulante für einen englischen Anbieter im Raum Hannover. Und das hat mich so fasziniert. Transparenz bedeutet wirklich, es darf jeder sehen, was ich tue. Es muss jeder wissen, was ich tue. Und es darf auch jeder wissen, jetzt mache ich meine Pause. Mhm. Weil die Mitarbeiter denken, wenn ich hinter einer verschlossenen Tür bin, keiner darf mich stören, hängt dauernd das Schild bitte in die Stirn. Was treibt der da, der Holger? Füße hoch und schlafen. Ne? Und so muss ich auch bei Entscheidungen transparent sein und auch in vielen Entscheidungen, wenn sie weitreichend sind, begründen, warum ich sie so getroffen. Weil ich durch den Perspektivwechsel weiß, bedeutet mehr Arbeit oder was Neues zu lernen für die Mitarbeiter. Aber wenn ich begreiflich mache, wann das notwendig ist, ist die Akzeptanz eher da, als wenn ich sage, das musst du jetzt so machen.
Ja, ich gehe sogar noch weiter. Es ist nicht nur die Akzeptanz ist größer, sondern es baut ja auf lange Sicht. Also es ist ja auch eine langfristige Strategie, weil es auf lange Sicht ja auch Vertrauen aufbaut, ja, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und umgekehrt quasi wird ja ein anderes Vertrauen aufgebaut, weil ich merke oder ich weiß, wie sind ihre oder seine Denkstrukturen und bedenkt er überhaupt unsere Perspektive mit, wenn er eine Entscheidung trifft. Und wenn ich mitbekomme, ja, dass das genau so ist, ja, dann habe ich auch Vertrauen, wenn er die nächste Entscheidung trifft, zu weniger Missverständnissen führt, zu weniger Tratsch, zu weniger Konflikten und so weiter. Ne?
Ja, hast du vollkommen recht, Christian. Langfristig das Vertrauen stärken, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die Führungskräfte beachten soll.
Ja, und ich finde, dass natürlich durch Transparenz auch ein Dialog geöffnet wird. Ne? ja, dass man Dialog öffnet und Mitarbeiter auch dazu ermutigt, auch wenn sie eine Entscheidung treffen, ja, die offen zu kommunizieren. Also es hat ja auch einen sehr starken kulturellen, also Firmenkultur, ja. Arbeitsatmosphärenanteil, wenn ich so vorgehe. Dann habe ich als Beispiel das aktive Zuhören, ja, dass das einfach gefördert wird an der Stelle.
Also, liebe Zuhörer, ihr seht, diese Führungsmythen muss man sich wirklich alle mal angucken, auf der Zunge zergehen lassen, beiden Seiten betrachten, werdet ihr feststellen, Mythos brauchen wir nicht. Wir brauchen Realität.
Genau, und ihr könnt ja auch mal die Übung vollziehen, dass ihr einmal sagt, okay, was denke ich denn? Was sind meine Erwartungen? Was bin ich als Führungskraft? Welche Erwartungen habe ich an mich und so weiter? Alle Glaubenssätze aufzuschreiben und auch mal da einen Perspektivwechsel einzunehmen.
Ja, nicht nur Führungskräfte, auch die normalen Mitarbeiter haben ja alle auch ihre eigenen Einstellungen, Ansichten, Erwartungen an sich selbst. Alle. Erwartungen an die Führungskraft. Und das kann man sogar mal in einem Teammeeting austauschen. Dann sieht die Führungskraft, was erwarten die Mitarbeiter von mir? Und die Mitarbeiter, was erwartet meine Führung von mir?
Absolut. Absolut. Ja, und also ich finde, dass wir mit dem Mythos sehr gut aufgeräumt haben. In den Shownotes, wie gesagt, kommt einmal die Empfehlung des Leadership Coaches, den Holger angesprochen hat, und zum anderen das Buch von Daniel Kahnemann. Und ja, in diesem Sinne, schaltet nächste Woche wieder ein. Und auch in der Zukunft, weil wir werden uns noch ein paar Mythen rausziehen und werden die genauso einmal beleuchten, unter unterschiedlichen Perspektiven mal genauer anschauen. Und ja, in diesem Sinne, wenn du nicht noch einen Nachtrag oder ein Teilthema hast, dann sind wir für heute durch und wir danken für eure Aufmerksamkeit. Bewertet den Podcast und wenn ihr selbst feststellt in eurer Reflexion, hey, ich habe Mythos aufgedeckt, könnt ihr den euch mal anschauen, dann kommentiert den gern bei Instagram, YouTube oder bei Spotify und schreibt uns auch gern eine Nachricht, dann nehmen wir das gern mit auf und schauen uns den mal an und gucken mal, was uns dazu einfällt. Das würde mich freuen.
Genau, mich auch. Empfiehlt den Podcast weiter, verlinkt ihn, wenn ihr den für interessant haltet, gibt die Nachricht an Kollegen, Kolleginnen, an Vorgesetzte weiter.
Absolut. In dem Sinne, bleibt gesund. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.